Willkommen zu einem kurzen Reminder zur Ausschließlichkeit. Auch wenn die Ausschließlichkeit nicht mehr unser einziges Problem ist, das waren früher noch schöne Zeiten und das fiel uns ja auch schon schwer oder fällt uns immer noch schwer, den Besitzern da immer wieder auf die Füße zu treten, immer wieder zu erinnern. Na, wir wissen ja, wie schwierig das ist. Wir werden ja selbst zu Hause von Hundeaugen angeschaut. Und das ist nicht einfach und das war schon schwierig genug und wir fanden damals schon das ganze Thema schwierig und damals war es eigentlich noch schön, weil da hatte oft es gab zumindest eine hypoallergene Sorte, damals von Vetkonzept, das Pferd Pastinake in der Dose, was wirklich bei allen schweren Allergikern auch angeschlagen hatte, bis die Rezeptur geändert hatten. Die wollten es eigentlich besser machen. Und dann hat man schon gemerkt, durch das Land hinweg, wenn man angerufen hat in anderen Praxen bei seinen Besitzern, dass ab einer gewissen Charge sah dann auch ein bisschen anders aus, das nicht mehr so gegeben war. Und da muss Vetkonzept überhaupt nichts falsch gemacht haben, im Sinne falsch, dass da eine Kontamination reingekommen ist, dass da irgendeine Spur drin ist, die da nicht rein soll. Das haben wir in allen Fertigfuttermitteln und können uns immer noch nicht erklären, warum ein schwerster Allergiker aber beim 20. Fertigfutter wunderbar reagiert, obwohl da Zutaten, Hauptzutaten drin sind, wo er bei den anderen drei Sorten die gar nicht vertragen hat. Also die Regel ist ja inzwischen, es gibt keine Regel, warum ein Allergiker was verträgt. Und bei uns war es so, dass wir beim Selbstzubereiteten, wo man ja die Regel noch gedacht hatte, dass die so funktionieren müsste, dass es da ja ohne Kontaminationen ganz rein ist und vielleicht auch die Qualität eine Rolle spielt, haben wir uns aber viel länger kaputt gesucht als beim Fertigfutter. Und beim Fertigfutter haben wir wiederholt ständig Verträglichkeiten, wo wir es nie gedacht hätten, aber eben erst beim 10. oder 20. Versuch und ohne irgendwelche Rückschlüsse machen zu können. Viele Besitzer denken, dass es zwischen Dose und Trockenfutter grundsätzlich einen Unterschied in der Verträglichkeit gibt. Können wir so aber überhaupt nicht sagen. Spätestens die Sorten ZD und Hypoallergenic sagen alle Allergiker, wenn ich die Dose vertrage, vertrage ich auch das Trockenfutter und andersherum. Und auch von den Zutaten oder von Kontaminationen oder von der Zutat an sich, dass man schon meint, immer mit Ente klappt es nicht oder immer mit Pferd klappt es nicht, kann man nicht, also oder sollte man auch nicht Futtersorten dann von vornherein ausschließen, weil es gibt zwar 1.000 Millionen hypoallergene Futtersorten, spätestens wenn man die tiermedizinischen verlässt, gibt es wirklich unendlich viele Hypoallergene, die man ausprobieren kann. Aber ja, bei den vielen Versuchen, die wir brauchen, schränkt man sich trotzdem unnötig ein, wenn man da meint, was zu erkennen und dann kategorisch schon weglässt. Sondern allein dieses den Patienten fragen, und das beantwortet er uns in den allermeisten Fällen zu 99,9% mit seiner Verdauung, ob das Richtige ist oder nicht. Und die Antworten sind so unterschiedlich, dass man nicht vorher sagen kann, verträgt er nicht. Man muss es am Patienten ausprobieren. Klar kann man hinterher sagen, habe ich mir schon gedacht, aber man kann es nicht grundsätzlich sagen. Dafür gibt es jeden Tag Allergiker, die jeglicher Theorie vorher widersprechen. Genau. Und trotzdem heute der Reminder, dass die Ausschließlichkeit auch nicht gänzlich in Vergessenheit gerät. Ein Patient hier letztens, dachte ich schon, bin ich hier aufs Glatteis gekommen. Wir haben natürlich irre viel Differentialdiagnosen, warum die Haut wiederkehrend schlecht sein kann, warum Juckreiz immer wieder auftritt oder haarlose Stellen oder eine Ohrentzündung. Ist es vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion? Ist es jetzt doch ein Pilz dabei? Ist jetzt doch eine Sekundärinfektion wegen einer anderen Grunderkrankung dabei, wie Cushing und so weiter und so fort? Da gibt es ja auch also Bände an Möglichkeiten, tausende Differentialdiagnosen, wenn man es ganz genau nimmt. Und wenn aber doch diese Ausschließlichkeit, also back to the roots, obwohl man es schon gesagt hat, aber ne, die Hundeaugen zu Hause sagen halt was anderes, dann kann es sein, dass die hypoallergenen Sorten, die man schon versucht hat, dafür gesorgt haben, dass die Verdauungssymptome gar nicht mehr da sind, aber das Leckerchen die ganze Zeit jeden Tag geblieben ist und wir uns wundern, warum wir bei der 10. Sorte immer noch eine schlechte Haut haben, obwohl Verdauungssymptome längst weg sind. Und dann, das braucht dann immer ein bisschen Zeit im Gespräch, kommt doch raus, ja, wir haben jetzt immer wir haben halt dann nur Entenleckerchen oder nur Pferdleckerchen wie in der Dose oder wie auch immer. Aber das sagen uns die Allergiker leider auch jeden Tag. Diese Schlussfolgerung kann man auch gar nicht machen. Die Dose kann Pferdpastinake enthalten und passt wunderbar. Wenn ich aber die Pastinaken kaufe und selbst zubereite, passt das schon wieder nicht, wird die Haut schon wieder schlechter und würde man eine ganze Portion Futter geben, würde man wahrscheinlich auch wieder die Verdauungssymptome sehen. Aber dieses klitzekleine Leckerchen jeden Tag hat dann dafür gesorgt, dass die Verdauungssymptome nicht mehr sichtbar waren. Man sich also wundert, hä, das war doch das Ziel, eine hypoallergene Diät zu finden ohne Verdauungssymptome. Und wieso wird die Haut nicht gut? Im Gegenteil, eher schlechter. Und dieses kleine Leckerchen jeden Tag macht aber genau das aus, dass das Immunsystem nicht gänzlich zur Ruhe kommt. In den Mengen für die Verdauung anscheinend schon. Wir lernen ja auch mit jedem Patienten oder mit dem Patientenpulk, lernen wir von Tag zu Tag, was es für Variationen gibt und wie sich das Ganze auch verändert. Und ja, die Patienten sind 10-mal schneller als jede Studie, jedes Buch. Genau, also heute der kurze Reminder an alle, die sich auch verfranst haben. Ich habe doch alles aus dem Podcast befolgt und mein Tier hat gar keine Verdauungssymptome mehr, interessiert sich null für Gras. Bei den Katzen immer auch der Trick, das Gras muss auch da sein. Wenn kein Katzengras da ist und die Katze nicht auf die Idee kommt, an giftige Pflanzen zu gehen, wird sie natürlich kein Gras fressen wollen. Und es ist auch nicht schlimm, dass der Hund das Gras frisst. Man muss ihn dann nicht schimpfen, sondern man muss sich sagen, okay, da stimmt noch was nicht. Ich muss ein Futter finden, wo er überhaupt gar kein Interesse an Gras hat. Und genauso gar keine Blähungen, Aufstoßen, nicht egal ob nach hastigem Fressen oder nach viel Fressen oder nach viel Trinken, völlig egal. Stuhlgang 1 bis 2 Mal täglich, egal wie oft man Gassi geht, wie viel Bewegung, wie oft man füttert, wie viel man füttert, völlig egal. Die Blähungen kommen auch nicht bei Stress, das Grasfressen kommt nicht allein durch Stress, natürlich Stress on top kann dazukommen, aber und kommt auch nicht dadurch, weil der andere Hund oder das Pferd grast und dass der Hund das nachmacht. Ein Hund, wo der Magen komplett tutto zufrieden ist, die Magenschleimhaut null entzündet ist, kommt gar nicht mehr auf die Idee, Gras zu fressen. Und da gibt es auch gar keine anderen Erklärungen dafür. Natürlich muss die Wurmkur regelmäßig gemacht sein, da hatten wir ja auch Patienten in letzter Zeit, die uns da nochmal wachgerüttelt haben, dass wenn wir diese Basics nicht richtig machen, nicht richtig hinterher sind, dass wir dann auch lange suchen können. Genau, und die Ausschließlichkeit ist eben ein anderes Basic, wo man sich wundert, jetzt habe ich doch die 20. Diät, gar keine Verdauungssymptome mehr. kein Schmatzen in Ruhe, keine lauten Bauchgeräusche. Und warum wird das nicht besser? Also deshalb finde ich auch diesen Podcast sinnvoll, dass, ne, weil oftmals, also die Variationen sind so, dass es hier immer vor Ort dann braucht, auf genau den Grund zu kommen, an dem es diesmal liegt. Und das kann man natürlich immer machen, aber ein Face-to-Face-Termin, ob über digital oder hier vor Ort, verursacht natürlich immer Kosten. Und wenn man eh Langeweile hat beim Autofahren, Abwaschen, whatever, dann hilft es vielen Patientenbesitzern, sich aber dann doch genau das fehlende Puzzlestückchen hier rauszuhören. Und deshalb heute nochmal der Reminder, wenn ich eine Diät beurteilen will und sie erstmal finden will, muss ich erstmal alles weglassen, um die Wahrheit an der Verdauung zu sehen und in der Folge dann auch an der Haut. Aber wenn ich das am Anfang nicht mache, kann ich, wie gesagt, so viel hypoallergene Sorten testen, wie ich will. Genauso wie wenn ich zum Beispiel, hat man manchmal auch, dass die Besitzer schon so irritiert sind durch Meinungen, die sonst so vorherrschen, dass sie absolut keine Entwurmung machen möchten. Dann kann man sich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchprobieren ohne Ergebnis, weil einfach die Wurmkomponente im Allergiefass zu hoch ist und das Futter kann schon längst passen und der Patient wird trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Und ganz unterscheiden kann man es auch nicht, wie wir auch in einem jüngsten Fall, den ich hier bald präsentieren werde, gesehen hat, ist zwar selten, dass es dann, wenn es immer nur die Wurmkur wäre, wäre natürlich das sehr, sehr einfach für uns. Aber so ist es dann auch nicht. Aber dass man sich auf negative Kotproben halt null verlässt und dass man wirklich da mit der Wurmkur überprüfen muss, wie ist überhaupt die Wurmlast. Und wenn man das nicht super genau macht, dass man das auch sehr, sehr leicht übersehen kann. Genau, und die Ausschließlichkeit ist immer mit mehreren Fallstricken begleitet, dass ein Hund draußen irgendwas erschnüffelt, wobei ich jetzt nicht kompletten Leinenzwang machen würde, aber ich würde meine Beobachtung dahin lenken, wann könnte was passiert sein und wenn ich kein Ergebnis erzielt habe, dass ich dann ein paar Tage versuche sicherzustellen, dass der Hund eben draußen im Busch nichts findet, auch nicht von irgendjemandem, irgendein Nachbar irgendwas bekommt, sich vom Komposthaufen was klaut, den Deckel von der Geschirrspülmaschine von der geöffneten ableckt, unterm Frühstückstisch die Krümel aufliest, beim Kleinkind mit isst. Oder all die Dinge, wo eben irgendwas anderes das Maul berühren kann, dass man keine Zahnpasta benutzt, die flavorisiert ist, keine Medikamente, die flavorisiert sind, wie wenn man sich zum Beispiel die superverträgliche Apoquil-Tablette gegen Juckreiz nachbestellt, selber zum Beispiel mit Rezept in der Apotheke und versehentlich nicht die Filmtablette bekommt, sondern diese neuartige, völlig hirnlose, flavorisierte Tablette, bei den vielen, die Allergikern, die mit Sicherheit eine Futtermittelallergie darunter haben, selbst wenn sie zusätzlich auf Hausstaub und Pollen reagieren, können wir Futterdermatologen das überhaupt nicht verstehen, wie man in eine Allergietablette eine Flavorisierung packen kann. Weil so wie wir nicht genau wissen, was im Futter die Allergie auslöst, so hilft uns nicht, wenn die Pharmaindustrie verspricht, das ist aber nur ein chemisches Aroma und da kann der Allergiker nicht dagegen reagieren. Das entscheidet der Allergiker immer selbst. Und das glaube ich erst, wenn so und so viele Allergiker das bewiesen haben und nicht vorher. Genau, und die Freigängerkatze, haben wir ja schon immer gesagt, würde ich niemals, never, ever einsperren. Das ist absolut tierschutzrelevant für die meisten Katzen. Es gibt so Reisekatzen, die kennen das schon. Hier im Sommer kann ich raus, im Winter in der Stadt bin ich nur drin, hier auf einen Ausflug gehe ich raus, sonst bin ich nur drin, die gibt es. Aber viele, viele Katzen, wenn die einmal ihre komplette Freiheit gewöhnt sind, gehen einem die Wände hoch, wenn man die, und das ist wirklich auch Knast für die. Dass ist dieses Wohl, das seelische Wohl steht dann tatsächlich über dem quälenden Juckreiz sogar für mich, so wie der Halskragen über den quälenden Juckreiz steht, also dass der Halskragen tausendmal schlimmer ist als der quälende Juckreiz oder die schlimmsten Verletzungen, die sie sich zufügen können. Genau. Und trotzdem haben wir bei den Freigängern sehr gute Ergebnisse, sollte man nicht die Flinte ins Korn schmeißen, aber auch nicht andersrum erwarten, dass eben die 20. Diät beim Hund, dass das Leckerchen das nicht stören wird, wenn das beim Freigänger geht. Genau, also es sind immer so kleinste Puzzlestückchen, die man immer eruieren muss bei jedem einzelnen Fall. Woran kann es hier liegen? Muss man auch eine detektivische Ader haben? Die muss man für Dermatologie sowieso haben. Aber ja, so kann jeder Besitzer selbst, wenn er möchte, ne, beim Autofahren oder Putzen hat man oft die Zeit, alles durchzuhören, auch wenn 95% auf einen nicht zutreffen, dass dann doch das entscheidende Körnchen, woran es dann noch hängt und klemmt. Na, weil oft ist es dieses kleine Körnchen, was man noch braucht, und zack, ist der Patient langfristig ohne Medikamente gut. Und solange das noch eintrifft, und das tut es regelmäßig, so lange lohnt es sich und so lange ist es gut davon zu erzählen, auch wenn es für uns Dermatologen auch anstrengend ist, das ist es mit Sicherheit. Aber diese Lorbeeren sind einfach mit nichts zu vergleichen, und deshalb nerven wir auch die Besitzer wieder und wieder, und jeder, der sich nerven lässt, dem stehen wir zur Seite und erinnern und empfehlen doch nochmal hier und an der Stelle. Ne, das kann zu gewissen Lebenssituationen auch nervig sein, weshalb WhatsApp auch so praktisch ist, dass man nach einer Behandlung hier immer wieder hier auch anklopfen darf, was ja im Vorstellungspreis, wenn man hierher kommt, zu einem gewissen Maße mit dabei ist, dass man dann an seine eigene Lebenssituation angepasst dann anklopfen kann, so, ich bin jetzt bei dem und dem Futter, das und das liegt vor, dann, ne, sobald ich weiß, jetzt ist der Besitzer, hat gerade Luft dafür, das Thema überhaupt, frage ich dann nach, wann war die letzte Wurmkur, wie ist die Ausschließlichkeit, wird das Futter gerne gefressen, dass die Ausschließlichkeit überhaupt möglich ist, wie lange gibt man das Futter schon, verschwinden die Verdauungssymptome oder bleiben die, selbst in kleinsten Nuancen lohnt es sich dann ein weiteres Futter und so weiter, ne? Aber das sind so kleine Puzzleteile, die kann man nicht in einem Termin, da kann man nur erstmal überhaupt das ganze Prozedere und natürlich den Patienten, ob er überhaupt als Allergiker in Frage kommt. Aber wenn man im Podcast schon auch die typischen Vorgeschichten kennt, immer wiederkehrende Geschichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon sehr hoch. Und auch für reine digitale Betreuung eignet sich die Dermatologie sehr, sehr gut, weil es halt eben so viel zum Reden gibt, was vorher war, und die Begleitung auch nach der Untersuchung und die Untersuchung selbst beim Allergiker überhaupt nicht den größten Platz einnimmt. Im Gegenteil, die meisten Untersuchungstools, die wir bei der Allergie haben, sind sehr, sehr wenige, die wirklich sinnvoll sind, und alle anderen, die es da gibt, bringen uns 0,0 weiter. Wir können eine Allergie im Blut nicht rausfinden oder in einem Hautgeschabsel und auch nicht in einem Intrakutantest, weil der nur für Umweltallergene und nicht für die Futtermittelallergie geeignet ist. Deswegen ist Reden, Reden, Reden und dann andersrum Lauschen, Lauschen, Lauschen das Sinnvollste. Und solange wir Gott sei Dank diese super Ergebnisse haben mit dieser Zusammenarbeit, die zwar Arbeit bedeutet, aber die dann auch wenigstens ordentlich Früchte trägt. Solange, genau, werde ich hier weiter reden und ja, empfehlen zu lauschen. Bis bald, liebe Grüße. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon Unter Futtermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager. Wenn du hier deinen Hund oder deine Katze wiedererkannt hast, allein aber mit dem Podcast und vielleicht mit dem E-Book nicht vorankommst, verzweifelt bist, in einer Sackgasse steckst, gibt es auch die Möglichkeit, auch wenn man nicht um Berlin herum erreichbar wohnt, mich über Videotelefonie zu buchen.